Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Candidates. Werte lügen nicht. Heute spreche ich mit Sabrina Rizzo darüber, wie wir Menschen wirklich lesen können, jenseits von Schubladendenken, Selbsttäuschung und schönen Worten. Denn Werte lügen nicht. Hallo Frau Rizzo.
Hallo Herr Bayer.
Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie zu uns gekommen sind zum Hidden Candidates Podcast. Und ich möchte eigentlich mit einer persönlichen Frage möchte ich starten. Und zwar, Frau Rizzo, wann haben Sie denn zum ersten Mal gespürt, dass Sie Menschen lesen können? Also Dinge wahrnehmen, die anderen oft verborgen bleiben.
Also Herr Bayer, zunächst mal vielen Dank, dass ich an Ihrem Podcast teilnehmen kann, denn das gibt den Zuhörerinnen und Zuhörern, ja auch Zuschauern im Moment, die Möglichkeit, immer mal tiefer in das Thema einzusteigen, das ich ja auch anbiete. Um die Frage zu beantworten, weil ich das gemerkt habe, ich war tatsächlich als Kind schon sehr feinfühlig und ja, so als Kind hat man noch nicht die Antworten dafür, ne? Da weiß man nicht, warum man das wahrnimmt. Man sagt auch nicht so viel, wenn man mal was wahrnimmt als Kind. Und das habe ich dann im späteren Verlauf adaptieren können, indem ich mich mit dem beschäftigt habe, was ich so wahrnehme und das in Fachkompetenz gewandelt.
Wir hatten diesen Podcast als Thema gewählt, Werte lügen nicht. Doch viele Menschen handeln entgegen ihrer Werte, ohne es zu merken. Warum passiert das so häufig, Frau Rizzo?
Also ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, dass wir Menschen unsere Werte sehr gut kennen. Aber manchmal weichen wir davon ab, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, also ich kenne meine Werte und Sie kennen Ihre Werte und jeder kennt seine Werte. Das ist quasi das, was uns ausmacht. Wir als Individuum haben diese Werte. Und jetzt passieren Dinge im Leben, die uns hin und wieder mal diese Werte so in den Hintergrund drängen lassen. Ja, beispielsweise, wenn ich sowas sage wie, naja gut, man redet nicht schlecht über den oder den, das gehört sich nicht, aber dennoch muss es mal raus. Dann habe ich aber gleichzeitig, und das ist das typische Anzeichen, dass wir unsere Werte nie vergessen, dann habe ich gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Das nennt sich immer schlechtes Gewissen, wenn ich gegen meine Werte handle. Und damit das wieder in Einklang kommt mit dem, was ich ja eigentlich nicht darf, aber wie ich gehandelt habe, ne, Werte versus Handeln, nehme ich immer das Tool der Rechtfertigung her oder der Entschuldigung her. Und daran erkennen wir auch, dass ein Mensch gerade gegen seine Werte handelt, wenn er das, was er getan hat, entschuldigt oder rechtfertigt. Ansonsten könnte er es ja erklären. Ne? Also ich achte immer sehr darauf, im Dialog mit Menschen, entschuldigen Sie sich jetzt dafür und warum entschuldigen Sie sich dafür? Weil es eben nicht Ihren Werten entspricht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist auch, wenn ich beispielsweise, wir nehmen jetzt mal das Thema Rammstein und was so eben in den Medien kursiert. Und jetzt bin ich aber ein riesen Rammstein-Fan. Und jetzt hat er aber was getan, was gegen meine Werte spricht. Dann gehe ich auch her und entschuldige das Handeln. Oder ich behaupte zum Beispiel auch, dass das überhaupt nicht stimmt, was da über jemanden geredet wird. Um das nochmal zu verdeutlichen, ich kenne meine Werte, die weiß ich, die kenne ich immer. Die Frage ist nur, wie stehe ich gerade im Kontext zu meinem Handeln, zu diesen Werten? Entschuldige ich sie, bleibe ich dabei oder rechtfertige ich dann das Handeln einer gewissen Person, um mich trotzdem verbunden, weiterhin verbunden zu fühlen?
Was ist denn, wenn wir einfach da versuchen, das mal wegzulassen, diese Rechtfertigung? Was passiert mit einem dann selber?
Also Sie meinen,
trotzdem?
Ja, das ist eine extrem tolle Frage, Herr Bayer, weil wenn wir uns solche Formate im Fernsehen anschauen, wo ich jemandem die Wahrheit sagen muss, und ich aber genau weiß, dass wenn ich jetzt die Wahrheit sage, verletze ich diese Person, rechtfertige ich ja auch mein Handeln. Jetzt habe ich mir überlegt, was wäre, wenn man den Protagonistinnen und Protagonisten die Chance nicht gäbe, sich zu rechtfertigen? Das wäre tatsächlich eine psychische Qual. Denn wenn wir, das ist ja eine Daumenschraube, so muss man das verstehen. Wenn ich etwas tue, was gegen mein Handeln, gegen meine Werte spricht, mein Handeln spricht gegen meine Werte, und ich komme da nicht raus, durch Rechtfertigen nicht und durch Entschuldigen nicht, dann geht es mir schlecht. Deswegen heißt es ja nicht ohne Grund schlechtes Gewissen. Und das kriege ich nur wieder in eine Homöostase, wenn ich es entschuldigen darf. Und wenn nicht, dann geht es mir ganz schlecht. Dann werde ich krank auf Dauer. Oder ich lege das Wertesystem komplett ab und sage, dann bin ich eben heute nicht mehr so, das war mal, und heute habe ich ein anderes Wertesystem, dann lässt sich gut damit leben. Aber ich komme aus dem Knick nicht raus, aus diesem Wertesystem. Und wenn ich mich nicht entschuldigen oder rechtfertigen darf, geht es mir nicht gut damit.
Deshalb beobachten wir natürlich auch in den Medien und in Unternehmen, dass oftmals innerlich gekündigt wird, weil vielleicht das Wertesystem nicht mehr stimmt und sagt, weißt du was, ist mir eigentlich alles egal, lass mal einfach laufen und die Produktivität und die Freude an der Arbeit, die ist ja gar nicht mehr gegeben.
Absolut, absolut. Die Wahl habe ich natürlich auch. Also wenn ich merke, dass mein Unternehmen nicht mehr in meinem Wertesystem passt und trotzdem habe ich ja einen Sachzwang, ich brauche ja das Geld am Monatsende, um davon leben zu können, dann kann es durchaus sein, dass ich mich extrem distanziere von dem Unternehmen. Ich mache nur noch 9 to 5. Ich mache keine Überstunden mehr, ich engagiere mich nicht weiterhin, sondern ich mache einfach nur, was auf meinem Schreibtisch liegt, aber damit habe ich keine echte Motivation mehr.
Das heißt, authentisch bin ich ja auch nicht mehr. Also ich schlüpfe ja im Grunde in eine andere Rolle herein.
Ja.
Was kann denn eine Führungskraft denn anstellen, wenn sie das beobachtet als solches, dass die Rolle nicht mehr stimmt?
Also
Also
in
das
einigen
Authentische nicht mehr
Unternehmen.
stimmt.
Genau, in einigen Unternehmen biete ich tatsächlich auch den Vorschlag, einen Showfix zu machen in den einzelnen Abteilungen. Und zwar nicht nur, dass man darüber spricht, wie ist die Woche gelaufen, was könnte man bessern oder so, was könnte man verbessern, sondern eben auch, wie geht es dir eigentlich als Mitarbeitende in diesem Konstrukt? Was ist gut gewesen, was ist weniger gut gewesen? Und da lassen sich durchaus diese Wertevorstellungen abgleichen und auch erklären. Und wenn ich das nicht mache, dann schaltet jemand komplett ab.
Sie sprechen also vom Empathietraining oder wie könnte ich es auch anders bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Nun, das hat ja mehrere Komponenten, ne? Nicht nur, dass ich darüber reden kann, wie ist mein Wertesystem, warum hast du das getan? Übrigens, eine Entschuldigung oder ein Rechtfertigen ist ja nicht immer negativ, sondern es ist auch gut, wenn ich rechtfertigen darf oder mir gegenüber eine Rechtfertigung zuteil wird, weil ich dann mein Gegenüber auch wieder besser verstehen kann. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns manchmal rechtfertigen dürfen, weil ich dann verstehe auch. Und wenn ich verstehe, bin ich auch wieder mit dabei. Wenn ich aber das nicht mache oder mein Gegenüber nicht macht, dann lebe ich weiterhin in meiner Blase. Und dann mache ich mir meine eigenen Vorstellungen und dann werte ich über das Verhalten eines anderen und das kann total auseinandergehen. Das ist nicht gut.
Wenn wir jetzt mal so in Gesprächen stecken, dann versuchen wir immer, die Menschen in Schubladen zu stecken. Was macht das eigentlich mit unserer Kommunikation und Führungskultur aus? Ich meine, das ist ja menschlich, dass wir versuchen, erstmal alles in Schubladen zu stecken, aber bitte dann doch in die richtigen Schubladen. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Da möchte ich mal, das ist ein tolles Beispiel für die doppelte Filterfunktion, die es ja gibt, ne? Also wenn ein Statement verbal auf mich trifft, dann verarbeite ich das mit meinen Wertevorstellungen, mit meinen Glaubenssätzen, mit meiner Umwelt, die mich geprägt hat. So kommt diese Information auf mich zu. Und dann wird die durch diesen Filter selektiert und die Botschaft gelangt dann bei mir. Also ist dann quasi bei mir und wird dann verarbeitet. Und das Verarbeitete geht ja wiederum durch den Filter, nämlich mein Gegenüber hat ja auch Wertevorstellungen, Glaubenssätze und Umwelteinflüsse, die ihn geprägt haben. Und Sie sehen schon, also durch diesen Filter bleibt viel hängen an Botschaften, ja, was ich vielleicht gesagt habe oder was ich auch nicht gesagt habe. Das ist dann Interpretation, was auf den jeweiligen Seiten ankommt. Und deshalb müssen wir darüber reden. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn mich jemand falsch verstanden hat oder ich mich falsch ausgedrückt habe für mein Gegenüber, dass ich das nochmal erkläre und sage, okay, ich glaube, meine Botschaft kam jetzt falsch rüber oder ich habe es nicht richtig ausgedrückt. Lass es mich nochmal anders versuchen. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir, weil wir Schubladendenken haben und weil wir schnell die Schublade aufmachen, das ist ja auch etwas, was wir brauchen, ne? Wenn ich eine Schublade habe und die aufmache, dann bin ich mir sicher, da gehörst du rein und dann bist du verpackt und dann kann ich damit arbeiten. Aber vielleicht ist das ja die falsche Schublade. Und deshalb ist Kommunikation ganz wichtig, dass man sagt, ich bin jetzt in der falschen Schublade gelandet, weil ich mich falsch ausgedrückt habe oder weil ich falsch rübergekommen bin. Mach doch bitte die Schublade nochmal auf und gib mir eine zweite Chance. Ja, und dann kann ich nochmal schauen. Aber wie das Daniel Kahnemann in seinem Buch ja so schön beschreibt, schnelles Denken, langsames Denken, wir brauchen das einfach, um die Situation auch, vor allem in diesen Zeiten, wie sie wir jetzt haben, ja, überall, wo wir hinschauen, ist Unsicherheit, dann lass mich doch bitte mit meinem Gegenüber relativ schnell in der Sicherheit sein. Und dafür brauchen wir diese Schubladen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich lande gerade in einer falschen, dann kann ich durchaus nochmal darum bitten, die aufzumachen, dass wir das regulieren können. Und da ist Kommunikation nun mal der heilige Gral.
Aber bevor wir die Schublade aufmachen, Frau Rizzo, würde ich ganz gerne nochmal auf das Nonverbale eingehen. Ja, also nehmen wir einfach mal ein Kandidateninterview. Ja, es geht um einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die neu eingestellt werden soll. Und jetzt geht es darum, im Gesicht, denke ich mal, oder an Verhalten als Nonverbale zu erkennen. Ist das denn auch authentisch, was er überhaupt erzählt oder sie erzählt? Wie gehen Sie da vor? Und ich habe in Ihrem Buch, habe ich es gelesen, dass die Augen besonders wichtig sind.
Ja, sehr. Das heißt, wir haben verschiedene Kommunikationskanäle. Und wichtig ist, damit ich die Wahrheit erkenne und die Wahrheit beginnt noch weit, weit vor der Tatsache, dass ich sie sehe, sondern die Wahrheit entsteht eigentlich bei demjenigen, der was sagt. Ist das für denjenigen seine Wahrheit? Und wenn das seine Wahrheit ist, dann muss ich gucken, dass auch die Kanäle eine Sprache sprechen. Wir sprechen da von Harmonie in den Kanälen. Und wenn ein Kanal nicht zum anderen passt, beispielsweise sehe ich im Gesicht etwas, was die Sprache nicht ausdrückt, dann habe ich zwei Kanäle und die sind nicht kongruent. Und das ist die sogenannte Disharmonie. Und wenn ich Disharmonien wahrnehme, dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, gerade festzustellen, was ist denn die Diskrepanz zwischen diesen Kanälen? Warum nehme ich was anderes wahr, also nonverbal? Warum sehe ich was anderes, als ich höre, also verbal? Und wenn das nicht passt, dann liegt es an der Fragetechnik, da nochmal nachzuhaken, um dann eine Kongruenz oder eine Antwort dessen zu bekommen, was ich tatsächlich wahrgenommen habe.
Ja, was ich dabei immer feststelle, hier gibt es in vielen Unternehmen gibt's gar keine strukturierten Fragebögen oder Interviews, solches. Das wird einfach drauf losgefragt. Und dadurch kann ich ja gar nicht vergleichen. Ja, dann ist ja immer der Mensch mit dem schöneren Anzug oder einem schöneren Kleid immer im Plus, sage ich jetzt mal einfach. Weil wir eben halt dann auch vom Äußeren ausgehen, also vom ersten Eindruck
als solches. Aus dem ersten Eindruck kommen wir nicht raus, Herr Bayer.
Ich mache da Strukturen. Ja, aber wie kann ich den denn minimieren? Gut, bei Hidden Candy, jetzt haben wir es ja, aber das ist ein zweites Thema. Ja, wie komme ich denn dahin, dass ich unvoreingenommen irgendwo reingehe?
Das werden Sie nicht schaffen. Das ist wie nicht zu kommunizieren. Sie können auch nicht kommunizieren. Das geht nicht. Ja. Nein, wir sind Menschen, wir sind relativ schnell in der Schublade, wir sind schnell in der Bewertung, das brauchen wir auch, das ist evolutionär bei uns bedingt. Ja, wir mussten relativ schnell einschätzen, Freund oder Feind, das ist nun mal so und da kommen wir auch nicht raus, das ist unser Urinstinkt, ja. Natürlich habe ich jetzt nicht unbedingt die Gefahr, wenn ich in einem Bewerbungsgespräch bin, aber trotzdem habe ich unter 0,5 Sekunden sofort erkannt, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht. Es sind Millisekunden, die darüber entscheiden, wie sich jemand verhält oder nicht verhält. Ich muss nur dann eben wieder wechseln in den präfrontalen Kortex und sagen, was ist denn jetzt hier die Aufgabe? Was wollen wir denn besetzen? Stimmen die Skills überein? Passt er in dieses System rein oder in das Team auch rein? Oder in das Unternehmen rein? Da muss ich mich wirklich darauf konzentrieren, um was es hier wirklich geht. Aber Herr Bayer, wir kommen da nicht raus, sofort in Millisekunden zu bewerten.
Stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Aber was ist denn mit dem Gedanken, wo ich mir dann selber sage, jetzt warte doch mal ab, weil wir können ja nicht mehr abwarten, wir Menschen. Ja, wir haben ja keine Geduld mehr. Aufgrund der Zeit auch sicherlich ist es geschuldet, Multimedia, eine Nachricht jagt die andere. Aber wenn ich mich einfach mal so ein bisschen ja, zurechtweise, in Anführungszeichen, wo ich sage, jetzt warte doch erstmal ab, vielleicht kommt da ja noch mehr. Ja, dass man also diese die erwartende Haltung erstmal so ein bisschen unterbricht und sagt, lass den doch erstmal sprechen oder sie sprechen. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, um sich einfach nochmal zur Ordnung zu zwingen irgendwo, also intern, selber. Was meinen Sie dazu?
Das können Sie schon machen. Also ich nehme mal das Beispiel, das mir immer wieder gefragt, die Frage bekomme ich immer wieder gestellt, wie schaffen Sie es, wenn Sie beispielsweise, also wenn ich hinterm Spiegel stehe bei der Kriminalpolizei und mit einem Schwerstverbrecher, also den sehe ich ja dann und ich sehe auch die Verhaltensweisen von ihm und muss dann eben genau gucken, wie bewegt er sich jetzt gerade im Kontext des Themas und so weiter. Wie schafft man es da bei manchen Aussagen wirklich auch straight zu bleiben und sich nicht über die Aussage gerade von seinem eigenen Wertesystem ablenken zu lassen und zu sagen, was redet der da? Oh Gott, wie kann man also keine Wertung in dem Moment abgeben, sondern rein auf der Sache konzentriert bleiben und zu sagen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Ziel und da muss ich drauf hinarbeiten. Ich glaube, das ist eine Übungssache tatsächlich und das kann man. Also ich habe manchmal Sachen gehört, die für Täter zum Beispiel eine völlig normale Sache waren, so wie sie sich auch ausgedrückt haben, in ihrem Habitus auch, wo man sich als empathischer Mensch sagt, wie kann man das überhaupt so äußern? Aber darum geht es in dem Moment nicht, sondern in dem Moment geht es um das Ziel. Und ich glaube, das schafft man, wenn man mit einem starken Mindset in eine Verhandlung geht oder in ein Bewerbungsgespräch geht, mitarbeitendes Gespräch geht. Es ist völlig egal, wie der Kontext dieser Verhandlung ausschaut. Wichtig ist, mit welchem Ziel möchte ich aus diesem Gespräch raus? Und in solchen Momenten, wo ich fast schon in mein Wertesystem rutsche oder in die Bewertung rutsche, dann sich vor Augen führen, du hast ein anderes Ziel.
Gibt es denn da eigentlich Unterschiede, wenn man jetzt Männer oder Frauen oder diverse beobachtet, gibt es da Unterschiede? Weil Männer, ich sage jetzt mal einfach spaßehalber, ungeschminkt sind?
Also ich als diejenige, die auch für Unternehmen mal einstellen durfte, hat da keinen Unterschied gemacht, überhaupt nicht. Ne? Aber ich denke auch nicht, wie andere beispielsweise in der Position denken. Ich glaube, wir sollten uns auf den Kern der Sache konzentrieren, nämlich welche Skills erwarte ich? Und da ist es mir doch völlig egal, ob ich jetzt gerade eine Frau, einen Mann, einen Menschen, der sich divers bezeichnet, vor mir sitzt, es ist völlig egal, wenn er oder sie die Skills mitbringt, die ich brauche, dann passt das für die Position.
Und dabei kommt natürlich auch noch, dass Werteorientierung natürlich ein Unternehmen oft ein Aushängeschild ist. Ich sage jetzt extra Aushängeschild. Aber wie erkenne ich denn, ob diese Werte auch als Kandidat auch wirklich gelebt werden? Also mal die andere Seite als solches.
Drauf achten, also gibt es ja Testprogramme, die man laufen lassen kann, wenn man Bewerbungsgespräche hat, dann durchlaufen die Protagonistinnen und Protagonisten ja auch so ein Trainingsprogramm oder ein Fragebogenprogramm oder sowas. Ich bin dennoch der Meinung, dass wir nicht einstellen sollten aufgrund irgendwelcher Programme, bei denen wir Haken machen oder nicht Haken machen. Weil letztlich ist das immer eine individuelle Sache, welchen Haken ich setze. Dann versuche ich natürlich auch, als diejenige, die sich gerade bewirbt, immer ein gutes Bild abzugeben. Also bin ich schon mal mit der Frage überfordert, was soll ich jetzt ankreuzen? Was möchte mein zukünftiger Arbeitgeber, die Arbeitgeberin tatsächlich dann für ein Ergebnis haben? Das ist sowas von empfindlich, dass ich es wirklich für richtig halte, wichtige Fragen immer in einem 1-zu-1-Gespräch zu stellen. Und dann eben immer in die Metaebene der Fragen zu gehen. Also nicht in der Oberfläche zu bleiben, sondern was bedeutet für Sie zum Beispiel Kollegialität? Was bedeuten für Sie die Werte eines Unternehmens? Was erwarten Sie da? Und wenn ich Antworten bekomme und die bleiben oberflächlich, dann muss ich noch mal tiefer gehen. Okay, Sie sagten gerade XY. Wie muss ich das verstehen? Was meinen Sie damit? Und so lange fragen, bis ich wirklich am Boden der Fragen angekommen bin, also dass die Frage wirklich nicht weiter tiefer gestellt werden könnte, als dass ich die Realität meines Gegenübers jetzt erfassen konnte. Und da lässt sich eine Menge rauslesen, was auch das Wertesystem angeht, das integre Verhalten angeht, wenn man zum Beispiel sowas sagt wie brauchen Sie und wie ist das eigentlich? Überziehen Sie da gerne mal die Pause, wenn Sie merken, dass der Kollege, die Kollegin ein bisschen mehr Zeit für sich bräuchte oder, dass man da eben guckt, stößt das auf Unverständnis oder eher auf Verständnis? Wie rechtfertigt man dieses Verständnis auch? Macht man das eher in der forensischen Linguistik, hier Stichwort, ne? Macht man das eher für sich, also pro seiner Person in der Rechtfertigung oder pro dem Mitarbeitenden in der Rechtfertigung und so weiter. Aber es ist kritisch, denn es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr gut darin sind, ich sag mal, Stichwort Gaslighting, ne? Also wie muss ich mich ausdrücken, dass mein Gegenüber den Köder, den ich gerade ausspucke, dass er den da auch nimmt, ne?
Es gibt natürlich auch einige Kandidaten, die sind sehr ich sage jetzt mal, geschult rhetorisch, dass sie natürlich mit jeder Frage irgendwo umgehen können. Und es gibt natürlich auch welche, die sich eben halt nicht so gut verkaufen können dann in diesem Gespräch auch. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber vielleicht können Sie auch diesen Führungskräften, entweder Unternehmensentscheider oder Führungskräfte, die weiter vorankommen, auch helfen. Sie bieten ja Seminare an, haben Bücher geschrieben. Was dürfen denn da die Teilnehmenden erwarten?
Was als grundsätzlich zu erwarten ist, sind die Scheuklappen werden abgenommen in diesen Seminaren. Wir setzen uns eine andere Brille auf. Wir schauen Menschen anders an. Wir fragen anders. Wir nehmen anders wahr. Und was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir dann anders wahrgenommen haben, wie gehen wir trotzdem respektvoll damit um? In welche Richtung geht gerade das Gespräch, weil ich was im Gesicht wahrnehme, weil ich an der Körpersprache was wahrnehme. Wie kann ich das Gespräch jetzt so lenken, dass das Ziel, das ich habe, tatsächlich auch erreicht wird? Ob das jetzt die Einstellung des Mitarbeitenden ist oder vielleicht dann doch eher das Verständnis des Mitarbeitenden, dass das nichts wird. Das ist ja auch eine Kunst. Also jemanden abzusagen ist eine Kunst. Und ich glaube, wenn wir mal anfangen, den Menschen als Individuum zu betrachten und als jemand, der sich gerade bemüht, in unserem Unternehmen anfangen zu wollen, sich die Zeit genommen hat, zu überlegen, was ziehe ich für das Bewerbungsgespräch an, was sage ich, die Nervosität, die vorher da ist, Mensch, haben die überhaupt Interesse, die Challenge, die bestanden ist, überhaupt fürs Bewerbungsgespräch eingeladen worden zu sein, wenn wir da mal anfangen, das zu wertzuschätzen, dass die Personen bei uns in unserem Unternehmen sitzen und nicht in vielleicht Das können sie ja auch sein, in 10, 15, 20 anderen Unternehmen auch sitzen, weil sie den Job wollen. Aber dennoch hat er sich für den Zeitraum oder sie für den Zeitraum, für den Moment Zeit für mich und mein Unternehmen genommen. Und dann geht es eher darum zu sagen, okay, was biete ich denn auch an, dass sich jemand für mein Unternehmen entscheiden möchte, wenn ich ihn denn auch wirklich haben möchte. Also die Fragen nicht nur konzentriert auf den Bewerber und auf die Bewerberin und warum unser Unternehmen und blablabla, also das sind so Fragen, wo ich sage, da müssten wir eigentlich schon weiter sein, sondern wie stellen Sie sich denn ein Unternehmen vor, mit dem Sie gerne arbeiten wollen? Welche Werte sind Ihnen denn wichtig für ein Unternehmen? Und passen unsere Werte denn zu Ihrer Vorstellung und so weiter? Also wir müssen mehr in die Empathie gehen, als in dieses straffe Abhaken auf irgendeiner Checkliste.
Wenn wir wertschätzen, erhalten wir Wertschöpfung, um das abschließend zu sagen. Vielen Dank, Frau Rizzo, für Ihre inspirierenden Einblicke. Mehr Infos gibt es in den Shownotes. Ich danke für das tolle Gespräch.
Vielen, vielen Dank, Herr Bayer.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.